Weißwerk ist ein Recherche-Kunst-Kollektiv, ein Theater, ein Verein. Und wir recherchieren biografische Geschichten, bespielen historische Orte und entwickeln Kultur- und Kunstprojekte. Das alles seit 2015. Für 2022 haben wir vom Fonds Darstellende Künste eine Prozessförderung erhalten, um einerseits über drei Frauen zu recherchieren, ihre Verfolgungsgeschichte in der NS-Zeit, die Nachkriegsgeschichte bis in die 1960er Jahre und ihre Liebesgeschichte, die zu all dem parallel verläuft. Zum anderen haben wir uns zum Ziel gesetzt, diese Geschichte und diese Geschichten in verschiedenen Formaten zu zeigen. Dieser Podcast ist neben einer Geschichtsstunde, einer Theateraufführung und einem Spaziergang in einer Laubenkolonie in Berlin-Schmargendorf eine unserer Formen, die Geschichte der drei Frauen zu erzählen. Willkommen zu Teil 1, die Recherche. 2018 gab es schon ein erstes Projekt von Weißwerk zu den zwei Schwestern Laserstein und auch 2021 gab es noch ein Folgeprojekt zu den beiden. Letztes Jahr haben die beiden Rollen die Schauspielerin Greta Garnisch de Palma und Laura Mitzkus übernommen und die waren auch bei diesem Projekt wieder mit dabei.
Hallo!
Es gab also schon eine Art Vorbau.
Ja, willkommen auch von mir.
Ja, und wie haben wir dann recherchiert? Natürlich in Büchern. Wir haben mit WissenschaftlerInnen gesprochen, mit ZeitzeugInnen.
Ich befinde mich am S- und U-Bahnhof Steglitz und suche gerade eigentlich nach dem Kiosk.
An historischen Orten und in Archiven. Archivtag 1 vom 23.02.2022 in der Berlinischen Galerie. Ich lese dort die Briefe von Käthe Laserstein an ihre Schwester Lotte Laserstein. Der Zeitraum der Briefe erstreckt sich von 1938 bis 1965. Archivtag 1. Ich beginne um ca. 10.15 Uhr. Vor mir vier Mappen. Ich bin die einzige Externe. Etwa um 11 Uhr entschuldigt sich eine Mitarbeiterin, dass so viel Unruhe sei. Dabei hat sie nur drei oder vier Mal neben mir eine Schublade geöffnet. Ich fotografiere jeden Brief, teils ohne Briefumschlag, jede Postkarte. Die einzelnen Folder sind nach Jahren geordnet. Und das Augenscheinlichste ist, mal gibt es in einem Jahr nur zwei Briefe, mal Dutzende wöchentliche Postkarten, teils in den Urlaub verschickt. Auch zwei oder drei Briefe von Lotte Laserstein, sonst aber Käthe Lasersteins Handschrift, deren scharfes S und kleines D mir öfters längere Blicke abverlangen. Nie denke ich, es sei eine schöne Schrift, aber nur selten streicht sie etwas oder fügt an. Nicht ein Rechtschreibfehler, der mir auffiele. Habe ich am Anfang gedacht, zwei Mappen Briefe, das schaffe ich doch. Schnell wird es gefühlt nicht weniger. Die Jahre 1960 und 61 mit vielen Briefen schaffe ich nicht durchzuarbeiten. Am frühen Nachmittag wird es, wenn auch nicht laut, so doch geselliger zwischen den MitarbeiterInnen. Um 16.15 Uhr breche ich diesen ersten Tag ab. Heute werde ich nicht mehr klüger, denke ich mir.
Wir haben immer eigentlich an ihrem Schreibtisch, der vor irgendeinem Fenster stand, da saß sie und ich saß daneben.
Also sie strahlte für mich immer so was Einsames aus. Sie ging immer alleine durch das Treppenhaus, kein anderer Kollege oder so, dass sie mal mit jemandem geredet hat, sondern sie ging immer so, ja, für sich.
Naja, ich nehme an, es lag auch daran, dass die Kollegen wussten, was sie für einen Hintergrund, ja, für ein Schicksal hatte.
Natürlich.
Hatten die irgendwie,
ja, auch ein schlechtes Gewissen
sich
vielleicht.
Schuldig, ja.
Ja, fühlten sich schuldig.
Anfang Dezember war ich bei einem Klassentreffen einer ehemaligen Mädchenklasse, die Deutsch und Englisch bei Käthe Laserstein hatte und einige auch in der Schwedisch AG von ihr waren.
Man hatte großen Respekt vor ihr. Sie hatte so, sie hat sowas ausgestrahlt. Später wurde sie weicher, als sie älter wurde.
Sie war wirklich sehr dick. Sie hat, wie war denn das? Zum Beispiel, sie konnte ihre Haus, Arbeiten nicht erledigen. Sie hatte also eine Putzfrau und als die nicht kommen konnte oder wie das war, weiß ich nicht mehr genau. Auf jeden Fall hat sie gesagt, sie zieht ins Hotel. Sie war also einfach wütend. Ja, also oder ein bisschen verzweifelt.
Und wir hatten sie in der 7. und 8. Klasse in Englisch. Ne? Lasastein hat mal gesagt, das Schönste an der Frau sind die Augenbrauen. Die Augenbrauen müssen ganz hoch sein und sie hatte diese Augenbrauen. Da haben wir irgendwas gelesen, irgendein Theaterstück, und dann hat sie zu mir gesagt, ich soll jetzt nach vorne kommen, mich an das Pult setzen und jetzt diese schöne, verführerische Frau spielen. Da wusste ich überhaupt nicht, was mir geschah. Ich fand mich weder schön, ich fand mich ja immer hässlich. Und ich wusste jetzt gar nicht, was sie jetzt eigentlich so wollte.
Genau, was mich interessiert, ist der Eindruck von der Person der Käthe Laserstein. So vorher die Studienrätin, die Wissenschaftlerin und dann das, was Sie so an Eindruck haben durch die Gespräche mit den Schülern, Schülerinnen nach dem Dritten Reich. Gibt es da Unterschiede von dem, wie Sie Käthe Laserstein wahrgenommen haben durch die Gespräche?
Die Frage geht an die Bildungswissenschaftlerin Maria Kublitz-Kramer. Und die forschte zu Käthe Laserstein als Germanistin in den 20er und 30er Jahren.
Ja, das ist interessant. Also vorher,
ja, ach, wo, und die Tonqualität ist leider so schlecht, dass wir sie nur kurz hören können.
Ich bin Mensch gewesen, wenn wir hier jetzt begegnet wären im Gymnasium. Da dachte ich mir, sie muss ein vollkommenes Doppelleben geführt haben. Und das Doppelleben hat sie ja in den 20er Jahren irgendwo oder in den 30er Jahren ja auch führen müssen. War ja im Grunde genommen dreifach, wenn Sie so wollen, diskriminiert als Jüdin, als Frau und als Letzte. Das kam ja noch dazu, ne? Eine Person, die für mich irgendwie so auseinanderfiel, so in ihrer, sag mal, erst wissenschaftlichen und dann Leistung als Studienrätin, auf der einen Seite, wo sie dann auch versucht hat, ihr auf jeden Fall ihre Haltung zu
lesbisch oder so sein, das haben wir gar nicht gemerkt. Wir wussten auch gar nicht, was das ist, würde ich mal sagen. Aber im Nachhinein meinten wir, also erst die Schulleiterin Frau Gassner selber wohl lesbisch war und sehr viele lesbische Lehrerinnen reingeholt hatte, die aber gar nicht, wo man heute sagen würde, lesbisch oder sowas, damals in die Situation war. Also, das war dann eine richtige Gemeinschaft.
Und woher wissen Sie von der zweiten Person? Also wahrscheinlich meinen Sie Rose Ollendorf?
Ja, die meine ich. Weil das halt ihre langjährige Freundin war. Ne? Und um dies ging es auch immer noch.
Annemarie Seeling war eine Schülerin aus Käthe Laserstein's erster Klasse. Und sie hielt mit ihrer Lehrerin Kontakt bis zu deren Tod.
Ich habe sie erst natürlich im Nachkriegszeiten kennengelernt und ich habe sie auch nie nach irgendetwas gefragt, weil ihr das wahrscheinlich unangenehm war, das hat man gemerkt.
Heute am 8. November 2022 komme ich von der argentinischen Allee 28 und von meiner Probe und fahre bis nach Mariendorf. Und da komme ich jeden Tag am Imweg 7 vorbei. Das ist gerade jetzt. Ich sitze im Bus 282 und ein Teil dieser Strecke, das heißt von Rathaus Steglitz bis zum Imweg 7, diesen Weg teile ich wohl mit Käthe. Also Käthe, die damals sicherlich um 7 Uhr morgens zur Schule ist, dann am Rathaus Steglitz die Grunewaldstraße abgebogen. Und ich bin eben den ganzen Kiez, Käthes Kiez, mal entlang gelaufen.
Und während Laura durch die Straßen von Steglitz auf den Spuren von Käthe Laserstein unterwegs ist, war Greta im Entschädigungsamt in Berlin und hat dort die Akten von Rose Ollendorf eingesehen und sich auch mit einem Mitarbeiter des Entschädigungsamts darüber unterhalten.
Ich merke, dass er schon viele Jahre an diesem Platz sitzen muss. Wie ich erfahre später, sind es 40. Wettergegerbt fällt mir ein. Er verweist mich in den Lesesaal, ein schmuckloser Raum. den ich mir mit einer zweiten Person teilen solle. Eine Akte liegt auf dem Tisch, aber sie kommt nicht. Diese zweite Person. Deshalb kann ich hier in Ruhe sitzen und meinen Podcast aufnehmen. Er hat mir erklärt, wie so eine Akte funktioniert, hat mir gezeigt, dass es verschiedene Abschnitte gibt, in denen man Entschädigungen beantragen konnte. Und er hat mir erklärt, dass im Fall von Rosa Ollendorf auch Entschädigungen gezahlt wurden. Man konnte erst ab 1952 überhaupt einen Antrag auf Entschädigung stellen. Er erzählt mir von einem Treffen der Alliierten mit Konrad Adenauer, der sich mit ihnen auf einen Teppich stellt und sie ihm dann zu verstehen geben, dass sie von Deutschland nur lassen werden, wenn dort endlich etwas passiert und Entschädigung für Opfer des NS-Regimes von 1933 bis 1945 gezahlt wird. Ich frage nach der Objektivität dieser Entschädigungsämter. Er erzählt davon, dass hier in dem Amt von 1000 Mitarbeitern 30 jüdischer Abstammung waren. Er sagt, mehr scheinen sich nicht beworben zu haben. Die Richter der Kammern am Landgericht für Entschädigung waren relativ jung. Man achtete darauf, dass sie möglichst wenig mit einer NS-Vergangenheit verbunden waren. Aber natürlich war das nicht immer möglich. Es gab Soldaten möglichst niedrigen Ranges, die hier gearbeitet haben. Ich habe ihn gefragt, wie viele Akten er wohl schon in seiner Laufbahn in der Hand hatte. Er denkt 15.000. 250.000 Anträge auf Entschädigung wurden gestellt. Und diese Akten müssen irgendwo hier im Gebäude liegen. Am Ende meiner Zeit bin ich müde. So viele Zahlen, so viele Anträge, so viele Amtsnachfragen. Zwischendurch lese ich Ollis Zynismus darüber, dass wohl jeder einen Schaden erlitten hat, der jahrelang nur von Brot- und Wassersuppe gelebt hat. Können die Entschädigungssummen auch nur ansatzweise wieder gut machen, was ihr widerfahren ist? Hat es ihr irgendetwas bedeutet? War es immer zu wenig? Ich bringe die Akte zurück. Er geht, macht jetzt Feierabend. Hinaus in die Sonne, in das Heute. Die Akte neben mir, einer anderen Jüdin, liegt immer noch unaufgeschlagen.
So, weiter geht's in Käthes Kiez. Klassische Einkaufsstraße. Häuser sind sehr schön aufbereitet, das kann man dazu sagen. Wo ist dieser denkmalgeschützte Kiosk, an dem man bestimmt Zigaretten kaufen konnte, Zeitschriften?
Mein Zigarren- und Tabakladen.
Zigarren- und Tabakladen,
ja, 1910, genau. Glaube ich.
1910. Gegründet. Und bis wann war das so?
Also es war auf jeden Fall noch nach dem Krieg so.
Ja. Ja, ich mache tatsächlich eine Recherche, eine Biografie-Recherche über eine Dame, die hier in Steglitz wohnte. Die heißt Käthe Laserstein. Käthe Laserstein hat eine Schwester, die ist etwas berühmter, die heißt Lotte Laserstein. Ja, und die Käthe Laserstein hat sich mit zwei Frauen in einer Laube in Berlin im Zweiten Weltkrieg versteckt und zog jedenfalls wieder so hier wieder in die Gegend. War eine starke Raucherin.
Und, können Sie sich vielleicht erinnern, ob es hier irgendwo eine Kolonie am Lehrlingsheim gab im Zweiten Weltkrieg? Oder Fliederallee?
Noch nicht.
Den Fliederweg hatten wir ja hier nie gehabt in unserer Kolonie.
Im Internet suchen.
Ja, findet man nichts.
Wir suchen nach drei Frauen, die sich hier im Krieg versteckt haben.
Okay, also fiktiv in dem Kleingarten.
Das ist nicht fiktiv, das ist.
Ach, das war wirklich so.
Genau, das war. Die haben hier wirklich gelebt. Und die Adresse, die wir von damals haben, stimmt wahrscheinlich nicht mehr mit dem Ganzen überein, aber vielleicht sagt Ihnen das was.
Haben wir nur die Information, dass sie in der Kolonie am Lehrlingsheim untergekommen ist, in der Fliederallee in einer Laube?
Niemand von ihr hört.
Nee, Lehrlingsheim kennst du auch nicht, habe ich auch nicht gehört. Nee, Lehrlingsheim.
Hat sich auch nicht geändert hier.
Denn diese die Kolonie besteht ja auch schon 120 Jahre.
Ja, ja.
Und die Namen haben sich ja nicht geändert. Aston, Tulpe, Leke.
Nee.
Die haben ja alle nur
Und in anderen Büchern, wo Schmargendorf noch ein bisschen detaillierter aufgeschrieben ist, wenn es Schmargendorf sein soll.
Hallo, Felicitas Braun. Es gab eine Kleingartenbaugesellschaft, MBH, Rheingau, in der Fliederallee in Berlin-Wilmersdorf. Alle Screenshots finden Sie im Anhang. Als Quelle habe ich das Landesarchiv Berlin gefunden. In der gleichen Ecke gab es die Anlage Bingerloch. Die Quelle ist der Berliner Straßenführer von 1931 in der Zentralen Landesbibliothek. Interessanterweise wird die Fliederallee nur mit der Anlage Bingerloch erwähnt. Die Gegend hat sich sehr verändert. Auf alten Karten sind die Kleingartenanlagen meist nicht eingetragen. Und Lagepläne der Anlagen aus Wilmersdorf habe ich bisher auch nicht gefunden. Ich habe mit einer Gärtnerin der Anlage Bingerloch gesprochen. Leider sind keine Dokumente zur Geschichte der Anlage vorhanden. Und die Anlage Rheingau existiert nicht mehr. Das ist nicht viel, aber wenn Sie wollen, bleibe ich dran. Und dann sehe ich hier einmal Screenshots aus dem Berliner Landesarchiv. Da sehe ich einfach Fliederallee. Das nächste Foto wird Rheingau aufgeführt. Also da steht dann drin, wie viele Straßen Rheingau, die Kolonie Rheingau beinhaltete. Dann sehe ich einen alten Plan aus Schmargen.
Und abseits von den ganzen ortsbasierten Recherchen nach wie vor Gespräche, wie zum Beispiel hier mit der Historikerin Claudia Schoppmann in der Gedenkstätte Stille Helden.
Wir als Projekt, als Gedenkstätte Stille Helden, haben ja den Schwerpunkt auf der Hilfe für Untergetauchte, also Helferinnen und Helfer von Menschen, die als Juden verfolgt wurden und versucht haben zu überleben, indem sie eben sich getarnt haben, als nicht jüdisch getarnt haben. Das heißt, wir nennen das ja untergetaucht, ne? Das heißt aber nicht nur dieses physische sich verstecken, ne? sondern in Deutschland war das ja häufiger so, dass die Leute sich als nicht jüdisch ausgegeben haben. Ne? Sie haben versucht, an falsche Papiere zu kommen. Manche hatten aber auch keine falschen Papiere. Ne? Die haben dann halt behauptet, ich bin eben nicht Luzi Friedländer, sondern ich heiße XY.
Weber zum Beispiel gab es mal von Käthe Laserstein zum zweiten
Jahr. Ja. Oder haben versucht, sich einen falschen Postausweis zu beschaffen. Ne? Das ging halt leichter, als eine Kennkarte zu fälschen. Ne? Das war aufwendiger. So. Und deswegen konzentrieren wir uns halt auf die Leute, von denen wir dann wissen. Ne? Sie haben versucht, unterzutauchen. Ne? Mhm. Und in vielen Fällen ist das auch gescheitert. Ne? Wir wissen leider, dass eben sehr, sehr viele Fälle durch Verrat, durch Bombenangriffe, ne? Dass Leute eben umgekommen sind, die also nicht überlebt haben. Ne? Im Fall von Luzi Friedländer ist es halt besonders tragisch, weil sie überlebt hat. Dann aber aufgrund von auch Folgen, ne, aus dieser Verfolgungszeit, gesundheitlichen Folgen, psychischen Problemen, sich dann das Leben genommen haben.
Hallo, da wir Sie telefonisch nicht erreicht haben, haben auf den AB gesprochen, schreiben wir Ihnen. Von Rose Ollendorf haben wir nichts gefunden. Sie taucht auch nirgends namentlich auf, als ob sie niemals an dieser Schule tätig war. Wir bedauern, Ihnen nicht weiterhelfen zu können.
Wir wissen bis heute nicht, an welcher Schule, an welchen Schulen Rose Ollendorf bis 1960 unterrichtete. Aber wir haben recht genau herausfinden können, wo sich die Laube von Laserstein, Ollendorf, Friedländer befunden hat. Und wo war dieses Café Mecklenburger? Dort trafen die drei Frauen auf eine vierte Frau.
Bis zur Kreuzung?
Wo das um die Ecke geht zur Breitenstraße.
Aber rechts.
Das. Rechts, ja.
Nicht, okay.
Das müsste die Mecklenburger, aber das war eine Kneipe. Ja. Warum interessiert Sie das? Kennen Sie da jemanden? Oder?
Nicht speziell, aber 1944 haben wir eine Quelle darüber, dass sich dort vier Frauen kennengelernt haben. Und zwar drei Frauen, die sich hier in einer Laubenkolonie versteckt haben Und eine vierte Frau, die hier in der Nähe...
Friedrichshaller Straße gewohnt hat.
In der Friedrichshaller Straße gewohnt hat.
Ja, die geht ja hier hoch, die
genau.
Friedrichshaller.
Genau. Die hat hier gewohnt und die haben sich das erste Mal getroffen in diesem Café Mecklenburger, weil die drei Frauen, die sich hier irgendwo versteckt haben, die sind in das Café gegangen oder in die Kneipe,
ja,
um dort ihre Sachen zu waschen, um sich selbst zu waschen, weil sie hier überhaupt gar keinen Wasser hatten.
Und wie fing alles an? Wie kam Weißwerk überhaupt zu den Lasern?
Ich bin da ganz zufällig drauf gekommen. Ich habe im Schulmuseum ehrenamtlichen Museumsdienst gehabt und da war eine Tafel, es ging um Lotte Laserstein und dann ging es um Käthe Laserstein und da war der Link zu dem Dahlemer Gymnasium und da ich in Steglitz-Zehlendorf arbeite, Projekte der historisch-politischen und manchmal auch kulturellen Bildung mache, war das der Link. Und da wir in einem Haus gearbeitet haben, habe ich dir das Ohr abgekaut. So war die Geschichte, ganz banal.
Ja, danke dafür.
Das war Teil 1, wie wir recherchiert haben. Teil 2 ist ein Gespräch, was wir über Laserstein, Ollendorf, Friedländer herausgefunden haben. Und Teil 3 wird davon erzählen, was wir mit diesen Daten, Inhalten, Geschichten gemacht haben.
Bis bald, wir hören uns wieder.
Na gut, meinetwegen.
Danke. Dankeschön. Bis dann. Tschüss.